Radio. Die ganze Wahrheit auf www.radiofrei.de.
Radio Shalom, eine Sendung über jüdisches Leben in Thüringen und aller Welt. Informationen zu Veranstaltungen, Büchern und Filmen, Reportagen, Interviews und viel Musik.
גן עדן הפך לגהנום, איך שלום הפך להיות מחלף באיילון. אני נושא את הידיים לאלוהים בשמיים, המציאות שפה הפכה להיות חלום בלחות. עוד זולגות הדמעות וכבר עוברים הלאה, מלחמות בין האנשים שלא רואים הלאה, חושבים שנלחמים בשם אלוהים.
Jeden vierten Donnerstag im Monat von 17 bis 18 Uhr Radio Shalom bei Radio Frei.
שלושת הדתות הכי גדולות באות מכאן, ובמקום שנהפוך אותו גן עדן עלי אדמות, מה הופכים אותו לשדה מלחמות? די, מספיק לראות, בוא נתחיל להאזין, ואת הנוער במסר הנכון להזין. תבין, במילה אחת חבוי הפתרון, סלם, פיס, שלום, וזה נכון.
Willkommen zur Oktoberausgabe von Radio Shalom. Am Mikrofon ist Lutz Balzer. Die Themen dieser Sendung sind das Laubhüttenfest Sukkot und das Freudenfest der Tora, die kürzlich in der jüdischen Welt gefeiert wurden. In der Literaturecke stelle ich den neuen Kriminalroman von Michel Bergmann vor und eine Würdigung des diesjährigen Literaturnobelpreisträgers Laszlo Krasznahorkai darf natürlich auch nicht fehlen. Hadar Maoz und Johannes Gräser gehen mit einem gemeinsamen Musikprojekt auf eine kleine Thüringen-Tournee. Darüber und über seine Reise nach Israel habe ich mit Johannes gesprochen. Am Ende der Sendung folgen noch einige Veranstaltungstipps. Musikalisch beginnen wir jetzt mit dem Matan Klein Ensemble, das uns mit einer Jazzversion des populären Liedes Shlomit Bona Sukkah an das Laubhüttenfest heranführt.
Thank you. כך לשים לולב ההדסים ענף של ערבה ירוק רימון בתוך עליו בכל פירות הסתיו עם ריח בוסתני רחוק רימון בתוך עליו בכל פירות הסתיו עם ריח בוסתני
Thank you.
כוכב בהיר כיהלום. שלום זוגת פלאים, מה טוב ומה נעים, שלומית בנתה זוגת שלום. שלום זוגת פלאים, מה טוב ומה נעים, שלומית בנתה זוגת
Ein in Israel sehr bekanntes Lied von Naomi Shemer heißt Shlomit Buna Sukkah, also Shlomit baut eine Sukkah für das Laubhüttenfest. Von dem Lied gibt es unzählige Versionen, wir hörten das Matan Kleinensemble. Der Versöhnungstag Yom Kippur liegt hinter uns und 5 Tage später begann das Laubhüttenfest Sukkot. Es erinnert an den beschwerlichen Auszug aus Ägypten, von wo die Israeliten nach 400 Jahren Sklaverei flohen. 40 Jahre sollte die Wanderung durch die Wüste dauern, bis sie das gelobte Land erreichten. 7 Tage sollt ihr in Hütten leben, damit ihr wisst, wie das Volk Israel lebte, als ich es aus Ägypten führte, heißt es. Heute baut man diese Laubhütten mit einfachem Material im Garten, auf dem Hof oder auf dem Balkon. Oft hat auch die jüdische Gemeinde eine etwas größere Sukkah, in der man gemeinsam isst und feiert. Denn Sukkot ist ein fröhliches Fest, das auch als Erntedankfest Bedeutung hat, weshalb sich entsprechende Früchte auf dem Tisch befinden. Zum Gottesdienst wird ein Feststrauß geschwenkt, bestehend aus 4 Pflanzenarten, einem Palmenzweig, dem Lulav, 3 Myrtenzweigen, den Hadassim, 2 Bachweidenzweigen, den Aravot und dem Etrog, einer Zitrusfrucht. Diese 4 Arten sollen die Einheit des Volkes Israel und die gegenseitige Verantwortung der Menschen füreinander symbolisieren. Sie werden als Bündel zusammengefasst, man schüttelt sie in alle Richtungen und krönt Gott dadurch zum König über die ganze Welt. Der Grund, warum ausgerechnet diese 4 Pflanzenarten gewählt wurden, ist angeblich ihre Verschiedenartigkeit. Jede Art symbolisiert zudem einen bestimmten jüdischen Menschentyp. Der Etrog ist eine Frucht des Zitrusbaums. Wohlgeruch und Wohlgeschmack werden gleichgesetzt mit dem Studium der Tora und Einhalten der Gebote. Der Lulav, Palmwedel, kommt von einem Baum, dessen Früchte die Datteln geruchlos, aber wohlschmeckend sind, wie einer, der nicht viel weiß und nicht intensiv die Tora studiert hat, aber nach den Geboten handelt. Der Myrtenzweig wiederum duftet zwar lieblich, ist aber geschmacklos wie einer, der zwar viel studiert, aber sich selbst nicht daran hält. Die Bachweide hat weder Wohlgeruch noch Wohlgeschmack und steht für einen, der weder die Tora studiert hat, noch ihre Gebote befolgt. Da Gott nach jüdischer Auffassung nicht das Verderben der Menschen will, werden alle diese unterschiedlichen Charaktere zu einem Bündel zusammengenommen, damit der eine für den anderen einsteht. Sukkot wird 7 Tage lang begangen und nach Möglichkeit hält man sich täglich einige Zeit in der Laubhütte auf. Zum Gebet, zum Essen und wenn es das Wetter erlaubt, auch zum Schlafen. Auf dem Tisch finden wir Früchte, Strudel mit Trockenobst oder auch Suppe mit Kreplech. Beim Bau und beim Ausschmücken der Sukkah helfen vor allem die Kinder gern mit, denn der Innenraum wird geschmückt mit bunten Wimpelketten und selbstgemalten Bildern. Das Dach der Sukkah ist mit Laubzweigen bedeckt, aber so, dass man noch Mond und Sterne hindurchsehen kann. Im folgenden Lied wird von einer wackeligen Laubhütte erzählt, der Wind pfeift hindurch und droht die Lichter auszulöschen. Aber wie durch ein Wunder brennt nach einem Gebet das Licht ruhig und still. Trotzdem hat die Tochter Angst, dass die Hütte gleich einfällt. Aber der Vater beruhigt sie, denn die Hütte steht schon seit mehr als 2000 Jahren und wird noch lange weiter bestehen. A sikele, a kleine.
A sikele, a kleine, mit breitelach gemeine, ob ich mir a sikele gemein. Badek deim da mit a bissel scha sitz ich mir in sickele bana bedeckt im da mit a bissel scha sitz ich mir in sickele bana Wind a kalten Blues durch die Spalten In die lächterlich sei löschen sich viel Es ist mir achidisch Wie ich mach mir kiddisch In die lächterlich Sei brennen ganz still Es ist mir ach idee Wie ich mach mir kiddie In die Lächtele Sei brennen ganz still Zum ersten Gericht Mit a blassen Gesicht zuckt mir mein Tochtergl rein. Sie leigt es a weh, in a sucht mit Gäu schreit. Taten ju, die Sicke fällt bald ein. Leicht es aber in sucht mit Gräu schwer Taten ju die Sicke fällt bald ein Sei nicht kanal haben ich Ich kann sagen, soll dir die Sicke nicht sein Bach. Es ist schon gut, bald 2000 Jahre. In die Sicke sie steigt schon ganz lang. Es ist schon gut, bald 2000 Jahre. In die Sickele, sie steigt noch ganz lang. Oh, Jurachmann, Joachim Loni, es sick als du wieder neu vorlässt. Oh, Jurachmann, Joachim Loni, es sick als du wieder neu vorlässt.
Nach Sukkot feiern wir Simchat Torah, das Freudenfest der Torah. Wie wir wissen, werden an jedem Schabbat und an bestimmten Feiertagen Abschnitte aus der Tora, den fünf Büchern Mose, gelesen. An Simchat Torah ist die Lesung beendet. Das Volk Israel erreicht das von Gott versprochene Land Kanaan. Moses stirbt zuvor. Damit endet die Tora. Weil aber ein Jude nicht nur ein Jahr von der Tora begleitet wird, sondern sein ganzes Leben, wird die Lesung sofort wieder von vorn begonnen. Mit der Erschaffung der Welt. Dieser Anlass wird gebührend gefeiert, die Tora-Rollen werden mit Tanz und Gesang in 7 Runden durch die Synagoge getragen und man trinkt auch gern einen Schluck jontiftigen, feiertäglichen Wein, wie in unserem nächsten jiddischen Lied, vorgetragen vom jüdischen Männerchor aus San Diego, immerhin arrangiert und am Klavier begleitet von einer Frau, von Ruth Weber.
Hey. ich bin ein Narem Jidl und es tat mir gut der Meuch.
Simkas teure, sink ich ein Lidl und mach ein guter Käusel.
Sie und den Tage anziehen.
Ich würde sagen, als Ding ist platt, aber ich muss Bach Hashem gesehen.
Aber neben religiösen orthodoxen Juden, die auf traditionelle Weise das Freudenfest der Tora feiern, wird vor allem von jüngeren säkularen Juden gern auch auf Tanzveranstaltungen das Fest begangen. So vor 2 Jahren in Israel, als Hamas-Kämpfer oder Zivilisten, das lässt sich nicht ohne weiteres voneinander trennen, aus dem Gazastreifen auf mörderische, ja sadistische Weise das Nova-Tanzfestival überfielen, wo 3000 Menschen friedlich feierten. Das Nova Musikfestival wurde als Raum für Kreativität und kulturelle Vielfalt gegründet. Am 7. Oktober 2023 wurde es Schauplatz des bislang tödlichsten Angriffs auf ein Musikereignis weltweit. 411 Menschen wurden ermordet, Hunderte verletzt und 44 in den Gazastreifen verschleppt. Einbezogen die umliegenden Ortschaften wurden 1200 Menschen ermordet und etwa 250 entführt und als Geiseln festgehalten, von denen die letzten Überlebenden erst vor kurzem freikamen. Die Installation Nova Exhibition setzt sich zum Ziel, das Festival einst ein Ort für Frieden und Liebe nachzuempfinden, das an jenem schicksalhaften Tag durch einen Terroranschlag grausam beendet wurde. Die Ausstellung, die am 7. Oktober dieses Jahres auf dem Tempelhofer Feld in Berlin eröffnet wurde, soll Besuchern die Möglichkeit geben, die Ereignisse und deren Folgen verantwortungsvoll zu erkunden und zu bezeugen. Die Nova Exhibition hat weltweit tiefe Resonanz ausgelöst und bereits mehr als 500.000 Besucher angezogen. Auf ihrer bewegenden Tour durch New York City, Los Angeles, Buenos Aires, Miami, Toronto und Washington D.C. Mit überwältigender Beteiligung und aufrichtigem Mitgefühl ist die Nova Exhibition zu einem verbindenden Ort des Erinnerns und der Solidarität geworden, um sicherzustellen, dass die Geschichten des 7. Oktober nicht vergessen werden. Die eindrückliche Ausstellung rekonstruiert das Festivalgelände und zeigt forensisches Material, multimediale Installationen sowie bewegende persönliche Berichte von Überlebenden und Angehörigen der Opfer. Die Ausstellung ist außer montags, dienstags bis donnerstags von 11 bis 20 Uhr, am Freitag von 11 bis 18 Uhr und Samstag und Sonntag von 11 bis 20 Uhr geöffnet. Der Eingang ist an der Haupthalle des Tempelhofer Felds. Man benötigt Tickets und sollte unbedingt auch die Sicherheitsvorschriften beachten. Wir hörten Aria aus den Goldberg-Variationen, gespielt von Igor Levit. Und damit leite ich über zum nächsten Thema, denn in einem der Werke des diesjährigen Nobelpreisträgers spielt die Musik von Johann Sebastian Bach eine wichtige, wenn auch ungewöhnliche Rolle. Am 9. Oktober wurde der Gewinner des Literaturnobelpreises bekannt gegeben. Der geht diesmal an den ungarischen Schriftsteller László Krasznahorkai. Für Insider war er wohl schon länger ein Kandidat, aber für die meisten Leser wohl eher noch ein Unbekannter, obwohl schon einige Bücher von ihm in Deutschland erschienen sind. László Krasznahorkai wurde am 5. Januar 1954 in der ostungarischen Grenzstadt Gyula in einer jüdischen Familie geboren. Als 20-Jähriger begann er ein Jurastudium in Szeged und Budapest, anschließend studierte er Ungarisch, Literatur und Volkskunde. Nach 1987 lebte er auch für längere Zeit in Berlin, später in China, der Mongolei und der japanischen Stadt Kyoto. In New York traf er auf Allen Ginsberg, der ihn beim Schreiben beriet. All diese Aufenthaltsorte schlagen sich auch in seinem literarischen Werk nieder. Bekannt wurde er 1985 mit dem Roman Satanstango, der 1990 auch in deutscher Übersetzung erschien und verfilmt wurde. Während seine ersten Werke eine eher düstere Stimmung verbreiteten, wurde es später sehr viel heller. Bekanntheit erlangte sein 2021 auf Deutsch erschienener Roman Herrscht 07769, der vor 3 Jahren am Rudolstädter Theater und in diesem Jahr am Theaterhaus Jena aufgeführt wurde. Zum Inhalt. In der abgeschiedenen thüringischen Provinz im fiktiven Ort Kana lockt dessen Trostlosigkeit Neonazis an, die Bevölkerung verunsichern. Florian Herrscht glaubt, der Untergang des Universums stünde bevor und schreibt hilfesuchende Briefe an Angela Merkel. Aber sie antwortet nicht. Dagegen tauchen Wölfe am Horizont auf. Nur die Musik Bachs kann den verwirrten Herrscht noch trösten. Auch wenn das Buch wohl derzeitig nicht lieferbar ist, was sich bestimmt schnell ändern wird, kann man zumindest Ausschnitte auf 65 Seiten auf der Webseite des Fischer Verlages lesen. Oder man weicht auf ein anderes Buch von László Krasznahorkai aus, das erhältlich ist. Es sollte sich lohnen, und wenn es auch nicht immer erbaulich ist. Der amerikanische Musiker Yuri Kane hat sich die Goldberg-Variationen von Johann Sebastian Bach noch einmal vorgenommen und weitere Variationen darüber kreiert. Yuri Kane ist sowohl im Jazz als auch in der Klassik zu Hause und wurde zum Beispiel bekannt durch seine Zusammenarbeit mit dem Avantgarde-Musiker John Zorn. Wir hören jetzt seine Variation Nummer 5, The Dig It, mit Dean Bowman Gesang und Yuri Kane am Klavier.
Dig it. Dig it. Oh. Can you dig it? Can you dig it? Can you dig it? Dig, 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 dig.
Can you dig it? Can you dig it?
Ich komme zu meiner heutigen Buchbesprechung. Du sollst nicht lügen ist der vierte Kriminalroman aus der Reihe Der Rabbi und der Kommissar von Michel Bergmann, der dieses Jahr im Alter von 80 Jahren gestorben ist. Geboren 1945 in Basel, aufgewachsen in Paris und in Frankfurt am Main, arbeitete er später als Filmproduzent und Drehbuchschreiber. Seit 2010 schrieb er vor allem Romane. Seine Idee war es, die Kriminalromane um Rabbi Silberbaum und Kommissar Berking zu verfilmen. Deshalb ist es kein Wunder, dass sich diese schon wie Vorlagen für Drehbücher lesen. Genug der Vorrede, kommen wir zum vorliegenden Buch. Du sollst nicht lügen ist eines der 10 Gebote, die für jüdisches Ethos stehen und auf den Gesetzestafeln stehen, die Moses von Gott auf dem Berg Sinai empfing. Zoe, Rabbi Silberbaums langjährige New Yorker Freundin, ist wieder einmal zu Besuch nach Frankfurt gekommen, in der Hoffnung auf einen Heiratsantrag und dass er sich endlich entscheidet, zu ihr nach Amerika zu ziehen. Aber Rabbi Silberbaum ist beliebt bei seiner Frankfurter jüdischen Gemeinde und ihren Mitgliedern sehr verbunden. Wenn da ein Kriminalfall auftritt, fühlt er sich mitverantwortlich und wird zum Hobbyaufklärer an der Seite von Kriminalkommissar Berking. So auch, als es einen verheerenden Brandanschlag auf das israelische Restaurant Shuk in seiner Stadt gibt und der aus Burkina Faso stammende Küchenhelfer dabei ums Leben kommt. Der erste Verdacht fällt auf einen Neonazi, was sich aber als falsche Spur herausstellt. Dann richten sich die Ermittlungen auf einen eventuellen islamistischen Hintergrund des Küchenhelfers Patrice Sankara. Die Zeichen deuten nach Burkina Faso, seine westafrikanische Heimat. Leider hat also unser Rabbi gar keine Zeit für seine Freundin Zoe, die enttäuscht vorzeitig abreist. Dafür taucht die Schwester des ermordeten Küchenhelfers auf, die mit den politischen Verhältnissen in ihrer Heimat Burkina Faso bestens vertraut ist und über Verstrickungen bis in die Politik auch in Deutschland weiß. Angeregt von dieser attraktiven Frau begibt sich der Rabbi auf die Reise nach Burkina Faso, um dort den Drahtziehern des Anschlags auf das jüdische Restaurant auf die Schliche zu kommen und vor allem die Gründe für das Verbrechen zu finden. Eine kleine Lektion über Burkina Faso, ein Binnenstaat im westlichen Afrika, bekommen wir auch. Wikipedia hat offensichtlich dem Autor die entsprechenden Informationen geliefert. Burkina Faso heißt übersetzt Land des aufrichtigen Menschen. Das trifft natürlich nicht auf alle Einwohner zu, vor allem die in höchsten Kreisen, die in Korruption tief verstrickt sind, wie es übrigens auch in Ländern der europäischen Hemisphäre vorkommt. Der Autor des Buches wird gewusst haben, wovon er spricht. Für unseren Rabbi und die sympathische Schwester des ermordeten Küchenhelfers Patrice wird es zusehends gefährlicher im Land der aufrichtigen Menschen und sie müssen schnellstens verschwinden. Jedoch der Frankfurter Attentäter und Mörder ist noch nicht gefasst, auch wenn unsere beiden Helden Silberbaum und Berking ihn jagen, aber eben ohne ihn zu erwischen. Mehr verrate ich nicht. Schließlich will der Heine Verlag möglichst viele Bücher an die gespannten Leser verkaufen. Am Ende fragte ich mich, warum der Titel des Buches »Du sollst nicht lügen« lautet. Wie immer baute der Autor um seinen Kriminalfall herum andere kleine Handlungen ein, die unter anderem, wen wundert's, in der jüdischen Gemeinde spielen. Dort gibt der Rabbi auch Unterricht und behandelt mit seinen Schülern dieses biblische Verbot. Wie in allen Rabbi- und Kommissar-Krimis von Michel Bergmann geschieht am Ende ein neuer Vorfall, der das kriminalistische Gespür der beiden herausfordert. Diese nächste Geschichte werden wir wohl leider nicht mehr kennenlernen, es sei denn, Michel Bergmann hatte sie schon in der Schublade liegen, als er dieses Jahr am 13. Juni verstarb. Er hatte vor, 10 Krimis zu schreiben, die auch verfilmt werden sollten. An den Drehbüchern hatte er schon gearbeitet. Vielleicht wird sein Sohn das Werk fortführen. Wir geben uns vorerst zufrieden mit »Du sollst nicht lügen« aus der Reihe »Der Rabbi und der Kommissar« mit 224 Seiten, erschienen im Heine Verlag. Unsere Reise geht jetzt weiter nach Haifa, der israelischen Partnerstadt von Erfurt, die Heimatstadt von David Prosa. Er singt von einem glücklichen Kuss, Neshikat Masal.
ביום שהיה לא יום ולא לילה, איילת השחר זרחה מעליי. ראיתי את הזמן מלווה אותי אל אהבת חיי, ובדרך אל אהבת חיי הרגעתי פחד, למדתי לשאול בתום ובדעת. ירדתי בספינה אל ים הספק הגדול. כשאת מסתכלת בי ויודעת, מדליקה מחדש בלי להגיד, כמו נשיקת מזל את נוגעת, אני שלך לתמיד. ראיתי ערים מכוסות מדבר, לטעות לוחשות בחושך מאיר, מטבעות השקרים נסחרות בשוק עם כל המרבה במחיר. ראיתי שלאושר יש כנפיים, הן לא ירימו אותי מפול. ראיתי מלחמות מאדם עדפר ושלל הצבעים בכל. כשאת מסתכלת בי ויודעת, מדליקה מחדש בלי להגיד, כמו נשיקת מזל את נוגעת, אני שלך לתמיד. וכשבאתי אלייך אהבתי, מחכה שתגידי לי הגעת. ראיתי שאת לא חלום לא משל, הצפינת חיי השעתה. מדליקה מחדש בלי להגיד, כמו נשיקת מזל את נוגעת, אני שלך לתמיד. כשאת מסתכלת בי ויודעת, מדליקה מחדש בלי להגיד, נשיקת מזל את נוגעת, אני שלך לתמיד.
Ich bin wieder mal im Büro von Johannes Gräser, dem Projektleiter der jüdisch-israelischen Kulturtage. Und er hat im Rahmen dieser Aufgabe schon viele Künstler aus Israel nach Erfurt geholt und nach Thüringen überhaupt. Und jetzt war es doch mal an der Zeit, dass er auch in das Land fährt, wo sie alle herkommen. Und im Juli war es soweit und Johannes ist nach Israel gefahren. Johannes, was hast du dort gemacht?
Ja, ganz viel habe ich dort gemacht und das war im Juli, dass ich für 10 Tage in Tel Aviv und Haifa sein durfte, um dort KünstlerInnen zu treffen und auch Institutionen, um ja vor Ort auch mit Menschen ins Gespräch zu kommen und vor allen Dingen auch um neue KünstlerInnen kennenzulernen, um die möglicherweise auch zu den kommenden jüdisch-israelischen Kulturtagen einladen zu können. Ich hatte tatsächlich sehr, sehr viele Termine. Die Zeit war geprägt von ganz vielen Treffen mit Institutionen, Künstlern und habe auch einige neue Künstler kennengelernt, tatsächlich auch in Haifa. Und Haifa ist ja die Partnerstadt von Erfurt. Und es freut mich sehr, dass wir wirklich auch in Ergebnis dieser Reise bereits bis zum nächsten März zu den Kulturtagen 3 Projekte aus Haifa nach Erfurt bringen können mit 9 Künstlern, die ich dort kennengelernt habe. Das ist zum einen ein Fotoprojekt, welches wir auf den Weg bringen, eine israelische Fotografin aus Haifa wird schon jetzt diesen November nach Erfurt kommen, wird sich hier inspirieren lassen, hier Fotografien anfertigen und nächsten Januar wird dann eine Erfurter Fotografin auch nach Haifa fahren, dort auch Fotos machen und es wird dann im März im Rahmen der jüdisch-israelischen Kulturtage eine Gemeinschaftsausstellung geben mit diesen zwei Fotografinnen aus Haifa und Erfurt. Und ein weiteres Projekt, worauf ich mich schon jetzt sehr, sehr freue, ist, dass wir ja ein erstmaliges Haifa-Erfurt-Streichquartett zur Aufführung bringen werden. Zwei Musiker aus Erfurt treffen auf zwei Musiker aus Haifa, die dann hier ein klassisches Musikprogramm auf die Bühne stellen werden.
Du hast auch Musiker getroffen, die du schon gut kanntest. Wie war das?
Das war natürlich sehr, sehr herzlich und sehr, sehr bewegend. Unsere Freunde vom Nigun-Quartett habe ich getroffen. Das war tatsächlich so, dass die davon nichts wussten. Ich habe mitbekommen, dass sie ein Konzert in Tel Aviv spielten, genau zu der Zeit, wo ich dort war. Und ich habe die vier Musiker überrascht und das war große Freude. Sie konnten es tatsächlich gar nicht glauben, dass ich dort in diesem Atelier am Rande von Tel Aviv plötzlich in eine Tür stand und habe dann dieses Konzert miterleben dürfen, was sehr, sehr eindrucksvoll war. Und ich glaube, wir werden auch zu einer der kommenden Ausgaben in den nächsten Jahren das Nigun-Quartett wieder einmal in Erfurt begrüßen. Das möchte ich schon gern machen. Aber nun geht es auch darum, in den Planungen für die kommende Ausgabe im März ja auch neue Künstler mit zu präsentieren.
Und auch wenn du dort vielleicht nicht mitgespielt hast mit dem Nigun-Quartett, hattest du doch deine Geige mit in Israel und hast auch mit jemandem zusammengespielt?
Das stimmt. Die Sängerin Hadama Oz, die ja zur diesjährigen Eröffnung der jüdisch-israelischen Kulturtage mit ihrer Band gespielt hat, hat mich tatsächlich gefragt, ob ich Lust hätte, mit ihr gemeinsam ein Programm einzustudieren und da musste ich nicht lange überlegen, denn natürlich habe ich auch als Musiker immer wieder Freude noch daran, Musik zu machen. Innerhalb der Kulturtage ist es immer etwas aufwendig und deswegen haben wir uns gedacht, ja, wir machen das. Und ja, heute Abend ist die Premiere in Gotha in der Wunderkammer von Schloss Friedenstein und bis nächste Woche Dienstag gibt es in Thüringen vier Konzerte mit der israelischen Sängerin Hadama Oz.
Na, da dürfen wir uns drauf freuen und es gibt auch schon ein kleines Video da auf YouTube, darf ich das verraten? Und wie findet man das?
Ja, natürlich, das Video findet man, wenn man Hadama Oz googelt und wir werden das vielleicht auch noch auf den YouTube-Kanal Jüdisches Leben Thüringen mit präsentieren und das war eine sehr spannende Angelegenheit. Wir waren zwei Tage in ihrem Tonstudio und sind dann wirklich auf, ich sag mal, ein Feld in der Nähe von Tel Aviv gefahren und haben diese Videoaufnahmen gemacht bei sengender Hitze in Konzertkleidung. Das war natürlich eine sehr schwitzige Angelegenheit und hat ganz, ganz viel Freude gemacht. Und das ist sozusagen unsere erste Single-Auskopplung per Video von unserem Programm. Es wird natürlich viel von ihrer Musik geben mit bucharischen und jemenitischen Elementen, das auch gemixt mit Electronics und Playbacks. Also wir sind zwei Leute auf der Bühne und werden aber ein ganzes Orchester sozusagen klanglich mitbringen.
Ein tolles Programm, auch zwischen den Kulturtagen, die ja immer im Frühjahr stattfinden und damit wir also dann nicht, sagen wir mal, musikalisch verhungern zwischendurch, haben sich die beiden das ausgedacht und wir freuen uns sehr drauf und die Termine sind dann
ja, heute Abend schon um 19 Uhr, am Donnerstag, dem 23. spielen wir in Gotha in der Wunderkammer von Schloss Friedenstein, am Samstag, dem 25. in Bleicherode und für die Hörerschaft hier in der Region freue ich mich, euch sagen zu können, dass wir ein Konzert am Sonntag, dem 26. Oktober in der Alten Synagoge in Erfurt spielen, um 18 Uhr. Freue ich mich besonders drauf am kommenden Sonntag. Und wer das nicht schafft, der kann gern auch am Montag nach Rudolstadt in die Stadtbibliothek oder auch am Dienstagabend in das Clubzentrum Komma nach Gera kommen.
Also eine richtige kleine Tournee mit Hadama Oz und Johannes Gräser. Sie singt und spielt die verschiedensten Instrumente und auch Elektronik. Und Johannes natürlich wie immer auf seiner Geige, sehr virtuos. Und da freuen wir uns alle drauf. Und vielen Dank, Johannes.
Danke und bis bald.
Und jetzt hören wir natürlich Hadama Oz und Johannes Gräser mit Avinu Malkenu, einem Gebet zu Rosh Hashanah und Yom Kippur.
Avinu Malkeinu Shema Koleinu Avinu Malkeinu Chatanu Lefanecha Avinu Malkeinu Chamo Laleinu Ve'al Olaleinu Ve'al Tapeinu Avinu Malkeinu Ka'ale Te'ever V'cherev Rab Me'aleinu Avinu Malkeinu Ka'ale Kol Tzav V'amastim
Unsere Sendung geht zu Ende. Zuvor noch zwei Veranstaltungshinweise. Im Erfurter Kinoclub am Hirschlachufer wird vom 23. bis zum 29. Oktober der Spielfilm Das Verschwinden des Josef Mengele gezeigt. Mengele war der berüchtigte KZ-Arzt von Auschwitz, der die Opfer selektierte, ob sie gleich in die Gaskammern kommen oder ob er an ihnen sogenannte medizinische Experimente vornimmt. Nachdem er bis in die 50er Jahre unbehelligt in der Bundesrepublik lebte, floh er nach Südamerika, wo er sich der Strafverfolgung entziehen konnte und ohne jemals verurteilt worden zu sein starb. Der Film wird hoch gelobt, aber die jüdische Allgemeine empfiehlt, ihn nicht allein zu besuchen, weil er ob der intensiven Darstellung schwer auszuhalten ist. Am 9. November werden wir wie in jedem Jahr der Opfer der Pogromnacht 1938 gedenken. Es war der Beginn der systematischen Vernichtung der Juden durch die deutschen Nationalsozialisten. Die Gedenkfeier findet am Sonntag, dem 9. November, 10 Uhr auf dem jüdischen Friedhof in Erfurt statt. Am Montag darauf findet im jüdischen Gemeindezentrum eine Veranstaltung mit dem diplomatischen Streichquartett statt. Beginn ist 18.30 Uhr. Eine Anmeldung in der jüdischen Gemeinde ist zu empfehlen. Das war die Oktoberausgabe von Radio Shalom. Ich bin Lutz Balzer. Abschließend hören wir Linyal Dati mit dem Lied »Unser Städtel brennt«, was angesichts weltweiter antisemitischer Ausschreitungen und Ausgrenzungen leider immer noch aktuell ist.
Es brennt, Brüder, es brennt, in unserem Städtel nebach brennt. Diese Winden mit ihren Gossen reißen, brechen und zerblasen, stärker noch die wilde Flammen, als er um schon brennt. Und ihr steht und guckt also sich mit verlegten Händen. Und ihr steht und guckt also sich, wie unser Städtel brennt. Es brennt, Brüderl, es brennt, oi unser arm Städtel nebach brennt. Es haben schon die Feierzungen das ganze Städtel eingeschlungen und die Bese Winden rutschen, als herum schon brennt. Und ihr steht und guckt da so easy mit verlegte Hand. Und ihr steht und guckt da so easy, wie unser Städtel brennt. Es brennt, Brüderl, es brennt, es kann Cholile kommen, der Moment. Unser Stadt mit uns zusammen soll auf Asch weg in Flammen bleiben soll, wie noch a Schlacht, ne schwarze Puste wendt. Und ihr steht und guckt da so sich mit verlegte Hand. Und ihr steht und guckt da so sich, wie unser Städtel brennt. Es brennt, Brüderl, es brennt. Die Hilfe ist nur in euch allein gewendet. Euch das Städtel ist ein Feier, nennt die Kehle, lässt das Feier, lässt mit Eier, Eigenblut, beweist, dass ihr das kennt.